Wenn man sich die Nachrichten anschaut, dann gibt es mit Ausnahme vielleicht gestern die erschütternde Nachricht von den Bombenanschlägen in Ankara, ein Thema, das über Tage, über Woche mehr oder weniger das Top-Thema ist. Das sind Flüchtlinge. Und wir sehen Gesichter, wir sehen Zahlen und wir verstehen, das sind Schicksale von Menschen. Wir haben nicht Antworten auf die Fragen. Und manchmal können wir froh sein, dass wir nicht in Entscheidungsposition stehen. Dann was würden wir entscheiden, wenn wir entscheiden dürften? Heute Morgen möchte ich Ihnen auch über einen Menschen erzählen, über ein Einzelschicksal, der auch einen Teil seines Lebens mehr oder weniger als Flüchtling gelebt hat. Wir alle haben schon mal den Namen Josef gehört. Einer von den 12 Söhnen Jakobs, der später von Gott den Namen Israel bekam. Josef war eine wichtige Persönlichkeit in der Bibel. Schauen Sie, vom ersten Buch Mose, Kapitel 37 bis Kapitel 50, geht seine Geschichte. Da wird viel Platz in der Bibel seiner Geschichte gewidmet. Eine andere große Persönlichkeit aus dem Alten Testament, das war Abraham. Von ihm sind auch nur 14 Kapitel im ersten Buch Mose, vom Kapitel 12 bis 25. Aber wenn man die Verse vergleicht, dann werden der Josefs Geschichte mehr Verse im ersten Buch Mose gewidmet als sogar Abraham. Also eindeutig, Josef war eine wichtige Persönlichkeit in der Bibel. Er war auch ein wichtiger Mann in der Weltgeschichte. Er war der zweite Mann in Ägypten, die Weltmacht von damals. Schauen Sie, ich lese mal einen Vers, 1. Mose, Kapitel 41, Vers 44. Und der Pharao sprach zu Josef: Ich bin der Pharao, aber ohne deinen Willen soll niemand seine Hand oder seinen Fuß regen in ganz Ägyptenland. Ist das nicht Vollmacht? Am Ende des Lebens von Jakob gibt er so Segenssprüche für seine Söhne. Und zu Josef sagt er: Josef wird wachsen wie ein Baum an der Quelle, dessen Zweige emporsteigen über die Mauer hinaus. Ein Mann an der Quelle, wo Wasser ist, der wächst und groß wird über die Grenzen, über die Mauer hinaus. Was war das für eine Karriere? Von einem Schafshirte in der Wüste zum Vizepräsident der Weltmacht. Unglaublich, oder? Ohne dein Willen soll niemand seine Hand regen oder seinen Fuß regen in ganz Ägyptenland. Und sein Vater im Auftrag Gottes sagt: Wie ein Baum, der in der Quelle, dessen Zweige emporsteigen über die Mauer. Wisst ihr, wenn es diesen American Dream gibt, diesen amerikanischen Traum, wenn du nur etwas richtig willst, kannst du auch erreichen. Wenn es den wirklich gibt, dann haben wir doch hier ein Paradebeispiel, oder? Einen schwindelerregenden Höhenflug. Wow. Wenn ich mich mit Josef vergleiche, dann schneide ich nicht gut ab. Wie ist das bei dir, bei Ihnen, wenn Sie sich mit Josef vergleichen, wie schneiden Sie ab? Liebe Freunde, aber das Allergrößte bei diesem Mann lese ich meiner Meinung nach in 1. Mose Kapitel 45, Vers 5. Es ist ein ganz besonderer Augenblick im Leben dieses Mannes. Wie in einem spannenden Film, knisternd, wird uns beschrieben, wie er sich seinen Brüdern offenbart. Seinen Brüdern, die ihn in Gefangenschaft verkauft haben, die ihn die Heimat, die Familie, die Zukunft geraubt haben. Und was sagt er nun in diesem Augenblick seinen Brüdern? Ich lese: Und nun bekümmert euch nicht, und denkt nicht, dass ich darum zürne, dass ihr mich hier verkauft habt. Denn um eures Lebens willen hat mich Gott vor euch hergesandt. Das ist eine gewaltige Aussage. Er vergibt seinen Brüdern, die ihm so viel Böses getan haben. Kannst du auch so etwas sagen? So etwas sagen denen Menschen, die dir viel Leid in deinem Leben zugefügt haben? Schauen Sie, Josef war ein Mann, der eine persönliche Glaubenskrise erlebte. Als junger Mann, erst 17 Jahre alt, dann sah er zwei Träume, die ihm sozusagen seine Zukunft zeigten. Träume mit Bedeutung. Es gab damals noch nicht die Bibel, dass man nachschlagen konnte, dass man studieren konnte, dass man Gottes Plan für die Welt und für die Menschheit und daraus sein Gottes Plan für unser Leben ableiten konnte. Gott hat damals zu seinem Vater Jakob durch Träume gesprochen und durch viele andere Persönlichkeiten seiner Zeit. Und diese Träume, die er gesehen habe, waren Gottes Wort für Josef. Wir lesen im Buch Hiob, Kapitel 33, wir können es nachlesen, das gesagt ist damals, zu der Zeit hat Gott öfters zu Menschen durch Träume gesprochen. Das tut er gelegentlich heute auch noch. Aber damals hatten sie nicht die Bibel. Josef hat das Reden Gottes vernommen und verstanden. Und dann kommt die große Enttäuschung. Er wird als Sklave gebunden nach Ägypten geführt. Wo war Gott? Er hatte doch die Träume gehabt. Er hatte sie verstanden. Und nicht nur er, seine Brüder und sein Vater auch. Es war sicherlich eine große, große Enttäuschung und eine Glaubenskrise. In Ägypten angekommen, geht es zunächst mal gut. Er ist erfolgreich. Ja, wir lesen, und der Herr war mit Josef, Kapitel 39, Vers 2. Es geht zunächst mal alles gut. Er ist standhaft in der Versuchung zum Ehebruch. Als die Frau vom Potiphar ihn versucht, dazu zu verleiten. Und wisst ihr, das war nicht nur einmal so eine ungeschickte Gelegenheit, sondern wir lesen in Vers 10, und sie bedrängte Josef mit solchen Worten täglich. Und jetzt passen Sie auf. Und da, an dem Punkt, wo er Sieger ist, wo er sich nicht hinreißen ließ, an dem Punkt wird er angeklagt und verurteilt. Und niemand stellt sich zu ihm. Und Gott schweigt. Es war sicherlich eine tiefe Enttäuschung und eine tiefe Krise für diesen jungen Mann. Was muss wohl in diesen Tagen durch den Kopf von Josef gegangen sein? Welche Fragen sind da hochgekommen? Das hatte sicherlich tiefe Spuren für sein weiteres Leben hinterlassen. Später, viele Jahre später, als sich das Blatt gewendet hat und er ist inzwischen ein einflussreicher, wohlhabender Mann geworden, und er wird Vater. Und er hat die Möglichkeit, seinen Söhnen Namen zu geben. Nun, einen Namen zu geben einem Kind ist etwas Besonderes. Ich war 6-mal in meinem Leben in so einem Prozess beteiligt. Es ist wichtig. Einen Namen tragen wir dann ein ganzes Leben lang. Aber diese Geschichte spielt sich ja im Orient ab, im Nahen Osten. Da sind Namen was ganz Besonderes. Und Namensgebung ist ganz wichtig. Name ist gleich Programm. Und jetzt hat er diese Möglichkeit, diese Amtshandlung durchzuführen. Und was lesen wir? Und er nannte den ersten Manasse, denn Gott, sprach er, hat mich vergessen lassen, all mein Unglück und mein ganzes Vaterhaus. Und den anderen nannte er Ephraim, denn Gott, sprach er, hat mich wachsen lassen im Land meines Elends. Merken Sie, da wo er diese ganz besondere Handlung hat in seinem Leben, dann nimmt er Gott in seinen Mund. Und hier wird deutlich, dass trotz all den Erfahrungen, die er gemacht hat, lässt er sich nicht von Gott distanzieren, sondern hält an seinem Gott fest. Und jetzt steht er vor seinen Brüdern, nach vielen Jahren. Und nun bekümmert euch nicht, kann er ihnen sagen. Und denkt nicht, dass ich darum zürne, dass ihr mich hier verkauft habt. Denn um eures Lebens willen hat mich Gott vor euch hergesandt. Hat mich Gott vor euch hergesandt. Diese Überzeugung, dass Gott im Spiel ist, diese Überzeugung gibt Halt auch in den dunkelsten Stunden unseres Lebens. Und der beste Beweis ist das Leben von Josef selbst. Schauen wir uns mal den Zusammenhang an. Ich lese einige Verse aus 1. Mose Kapitel 45, die Verse 5 bis 8. Und nun bekümmert euch nicht und denkt nicht, dass ich darum zürne, dass ihr mich hier verkauft habt. Denn um eures Lebens willen hat mich Gott vor euch hergesandt. Denn es sind nun 2 Jahre, dass Hungersnot im Lande ist. Und sind noch 5 Jahre, dass weder Flüge noch Ernten sein wird. Aber Gott hat mich für euch hergesandt, dass er euch übrig lasse auf Erden und euer Leben erhalte zu einer großen Errettung. Und nun, ihr habt mich nicht hergesandt, sondern Gott. Der hat mich dem Pharao zum Vater gesetzt und zum Herrn über sein ganzes Haus und zum Herrscher über ganz Ägyptenland. Es war ein sehr, sehr langer Weg zu dieser Einsicht. Er dauerte 13 Jahre, vom 17. Lebensjahr bis zum 30. Lebensjahr. Es war ein sehr langer Weg zu dieser Einsicht, von der er jetzt zu seinen Brüdern spricht. Und auf diesem Weg gab es sozusagen besondere schwere Stationen. Knackpunkte, die er durchleben musste. Da ist die erste Station, der Verrat von seinen Brüdern. Ach, Verrat ist nie was Schönes. Aber je näher uns ein Mensch steht, von dem wir Verrat erleben, desto bitter, desto schmerzvoller ist es, nicht wahr? Und hier wird er von seinen Brüdern verraten. Verkauft. Ich habe schon gesagt, die Sache spielt sich im Orient ab, im Nahen Osten. Und da steht man zueinander. Ob ich mit den Argumenten meines Bruders einverstanden oder nicht, laut der Tradition und Kultur, da muss ich zu ihm halten. Und hier wird er von seinen Brüdern verkauft, verraten. Ich kann mir es vorstellen, ich kann mir es bildlich ausmalen. Auf dem Weg nach Ägypten hat er hunderte Male, ja tausende Male gesagt, wenn es noch einmal die Möglichkeit gibt, dass sich das Blatt wendet, dann werde ich Wege finden, um zurückzuzahlen. Da werde ich die Rechnung neu schreiben. Da werde ich Rache üben. Und aus der Beziehung zu Gott wächst dann eine Erkenntnis und er kann vergeben, und die Sachen auf einmal von einer anderen Perspektive sehen. Die zweite Station, die Verleumdung und Verurteilung im Hause Potiphars. Was war das für ein Ereignis? Sein Ruf war ja jetzt für immer ruiniert. Im Asien ist der Ruf eines Menschen, die Würde des Menschen ist das Allerhöchste. Und Leute sind bereit, alles Mögliche zu tun, dass nur nicht die Würde und der Ruhm und die Ehre einer Familie oder einer Person geschädigt wird. Man ist bereit, manchmal zu lügen und zu tricksen und zu machen, damit nur meine Würde irgendwie erhalten bleibt. Das, was da passiert ist, diesen Antrag aus dem Arbeitsbuch kriegt er ja nie mehr raus, oder? Da stellen Sie sich vor, da wird dieser Lehrling eingestellt und nach einigen Wochen wird er verurteilt, dass er versucht hat, die Frau des Chefs zu vergewaltigen. Und das Bittere bei dieser Geschichte, das Bittere ist, er ist unschuldig. Und jetzt ist er im Gefängnis. Die unterste Stufe der Gesellschaft. Tiefer kann man nicht kommen. Es entstehen neue Freundschaften. Er hilft anderen. Er schöpft neue Hoffnungen. Und dann passiert etwas. Der Mundschenk, den er im Gefängnis geholfen hat, der wird begnadigt und wird wieder jetzt stehen vor dem Mann, der was zu sagen hat im ganzen Land, vor dem Pharao. Und wenn jemand helfen konnte, wenn jemand die Lage von Josef ändern konnte, dann wäre er doch der Pharao. Und wenn er jetzt da einen Mann hat beim Pharao, dann hat er ja eine Lösung. Und schließlich ist er ihm auch was schuldig. Und was macht er? Er bittet ihn, seinen Kumpel, der doch Mitgefühl haben sollte und der nun wirklich auch helfen konnte. Aber gedenke meiner, wenn es dir wohl geht und tue Barmherzigkeit in mir, dass du dem Pharao von mir sagst und mich aus diesem Haus bringst, denn ich bin aus dem Lande der Hebräer heimlich gestohlen worden und auch hier habe ich nichts getan, weswegen sie mich hier ins Gefängnis setzen dürften. Und was passiert, liebe Geschwister? Was passiert? Gar nichts passiert. Die Bibel gibt uns eine kurze und knappe Antwort, aber der oberste Schenk dachte nicht an Josef, sondern vergaß ihn. Punkt. Und dann vergehen weitere zwei lange, lange Jahre. Der Weg zu dieser Einsicht war lang. Und jetzt steht er vor seinen Brüdern. Und jetzt kann er sagen, und nun bekümmert mich euch nicht. Und denkt nicht, dass ich darum zürne, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn um eures Lebens willen hat Gott mich vor euch hier gesandt. Sehen Sie, Gott hat aus Bösem Gutes gemacht, und zwar offensichtlich. Seine Brüder haben ihn verkauft und sie haben ihn verraten, das ist ein Faktum. Und trotzdem kann er jetzt sagen, Gott hat mich hierher gesandt. Jetzt möchte ich Sie und dich fragen, bist du zu dieser Erkenntnis gekommen, wenn du schwere Abschnitte deines Lebens anschaust und sagst, Gott hat das so geführt. Ich brauchte das eigentlich. Gott hat es so gewollt. Bist du bereit, nochmal dein Leben anzuschauen und das so zuzuordnen, wie es Josef getan hat? Es gibt eine andere Geschichte, die etwa 2000 Jahre später spielt und diesmal nicht in Ägypten, sondern in Palästina und es geht um Jesus. Er hatte eine viel höhere Position als Josef. Er ist der Schöpfer dieser Welt. Er ist der König der Könige, so lesen wir im Buch der Offenbarung. Und er kommt zu uns und er erlebt Verrat und Ablehnung. Und da lesen wir kurz und knapp zusammengefasst im Johannesevangelium Kapitel 1, Vers 11. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Und die Seinen nahmen ihn nicht auf. So haben wir Menschen reagiert. Und der Prophet Jesaja schaut nach vorne und spricht dann darüber, Kapitel 53, Vers 3. Er war der Allerverachteteste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass wir das Angesicht von ihm verbargen. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Und er schenkt den Menschen Errettung. Aus Bösem wird Gutes. Aus ewiger Verdammnis wird Hoffnung und ewiges Leben. Und da am Kreuz auf Golgatha, wo er die Erlösung für dich, für mich und für sie vollbracht haben, und anders ging es nicht, er musste sein Leben für uns geben, da betet er: Vater, vergib ihn. Vater, vergib ihn, denn sie wissen nicht, was sie tun. Lukas 23, Vers 34. Jesus ist am Kreuz auf Golgatha gestorben und am dritten Tag siegreich auferstanden. Er hat alles vollbracht. Und jetzt, jeder, der sein Leben ihm anvertraut und darum bittet, bekommt Vergebung der Sünden. Und noch mehr, Jesus will in unser Leben hineinkommen und in uns wohnen und durch uns, indem er in uns lebt, unser Leben gestalten, uns fähig machen, neu zu leben. Kurz und knapp fasst der Apostel Paulus es im Kolosserbrief, Kapitel 2, Vers 12 zusammen. Mit ihm seid ihr begraben worden durch die Taufe und mit ihm seid ihr auch auferstanden durch den Glauben aus der Kraft Gottes, die ihn auferweckt hat von den Toten. In Jesus ist die Kraft Gottes, die dich fähig macht, den Menschen zu vergeben, die an dir schuldig geworden sind. Schauen Sie, Josef konnte seinen Brüdern sagen: Nun bekümmert euch nicht und denkt nicht daran, dass ich darum zürne. Gott hat mich vor euch hergesandt. Mit anderen Worten, Josef konnte vergeben. Kannst du auch vergeben? Entschuldigung, ich möchte etwas persönlicher werden. Kannst du deinen Eltern vergeben? Ich bin Vater von 6 Kindern und ich musste schon gelegentlich bei meinen Kindern um Vergebung bitten. Und wir als Eltern versündigen uns auch gegenüber unseren Kindern. Bist du bereit, deinen Eltern zu vergeben? Da sehe ich vor mir diese junge Dame, die sagte: Meine Mutter sagte einmal einen Satz, du hättest nie geboren werden. Und der Satz schlug ein. Und Folge war ein längeres Leben, gebundenem Alkohol und später mit Mühe rausgekommen aus der Situation. Da sehe ich eine andere junge Dame von mir, die sagte mir: Meine Mutter wollte nie, dass ich diesen Mann heirate. Und jetzt bin ich Single geblieben mein Leben. Ich weiß nicht, was in deinem Leben gewesen ist. Vielleicht leben deine Eltern gar nicht mehr. Und vielleicht hast du doch noch irgendwo so einen Haken, wo du etwas nicht vergeben hast. Und das hält dich wie ein Anker, ein Schiff festhält und du kannst nicht im Glaubensleben vorankommen. Ich frage dich ganz ehrlich und ganz persönlich, bist du bereit, deinen Eltern zu vergeben? Bist du bereit, deinen Geschwistern zu vergeben? Deinen leiblichen Geschwistern, aber auch deinen Geschwistern hier in der Gemeinde. Vielleicht wird die Person nie einsehen und nie auf die Idee kommen, dass sie dich verletzt hat. Bist du bereit zu vergeben? Ich werde nie vergessen, ich saß im Zug von Almaty nach Schimkent. Wir unterhielten uns, bis wir schlafen gingen. Das ist ein Schlafwagen, da kann man schlafen unterwegs. Dauert 14 Stunden die Fahrt. Über Vergebung. Und dann lag ich da beim schaukelnden Zug auf meinem Bett und musste über viele Sachen in meinem Leben nachdenken. Und mir war bewusst, ich muss auch vergeben. Und dann bin ich gedanklich nachgegangen, Person nach Person, wo ich merkte, da ist mal Spannung gewesen. Da ist vielleicht sogar noch Spannung da. Ich kann es nicht kitten, aber ich kann vergeben. Einseitig vergeben. Wisst ihr, Josef hat seinen Brüdern vergeben, bevor sie darum gefragt hatten. Jesus hat am Kreuz auf Golgatha gebetet, vergib ihn. Wir hätten es eigentlich nie eingesehen. Wir schlugen wörtlich die Nägel in seine Hände, anstatt um Vergebung zu bitten. Bist du bereit zu vergeben? Ich möchte einen Schritt weitergehen. Bist du bereit, dir selber zu vergeben? Da hast du gesündigt und wir alle sündigen. Wir sind zur Sünde fähig. Und wenn wir gesündigt haben, dann müssen wir die Sache vor Gott in Ordnung bringen, um Vergebung bitten. Und wenn das mit Menschen zu tun hat, müssen wir es mit Menschen in Ordnung bringen. Ich hoffe, das hast du getan. Und dann sind wir manchmal ein Problem, dass wir uns selber nicht vergeben können. Und dann liegen wir im Bett und wälzen uns von rechts nach links und von links nach rechts und sagen, wie konnte ich nur, wie konnte ich nur? Und sind nicht fähig, für uns selber Vergebung anzunehmen. Aber das ist wichtig. Wenn du merkst, da ist etwas in deinem Leben, was dich festhält, dann geh bitte heute nicht nach Hause. Dann lass uns darüber reden. Dann such dich jemand hier in der Gemeinde, dem du Vertrauen hast. Dann mach das heute fest. Es ist so schade, wenn Sachen uns festhalten aus der Vergangenheit. Sachen, die zum Kreuz müssen, wo Vergebung sein muss. Josef hatte seinen Brüdern vergeben. Und ein weiteres. Er kommt zu der Erkenntnis. Er konnte zu dieser Erkenntnis reifen. Das braucht der Zeit. Wir haben es gesehen. Gott führt mein Leben. Und alles darin hat seinen Sinn. Bist du bereit, dein Leben von dieser Perspektive nochmal anzuschauen und vielleicht nochmal zuzuordnen Ereignisse in deinem Leben? Gott führt mein Leben und alles darin hat einen Sinn. Viele von uns haben Autos, wir haben auch ein Auto. Und Autos gehen ja kaputt. Ja? Jemand hat mal gesagt, Auto ist eine gute Sparkasse, da legt man immer Geld rein, bekommt man nie was raus. Wir hatten dann ein bisschen Probleme mit unserem Auto und das musste in die Werkstatt und das wurde repariert und das war auch nicht ganz billig. Und dann stellt sich heraus, aber das war nicht das Problem. Nach etwa einem halben Jahr musste es wieder in die Werkstatt. Und als ich dann das Auto abholen kam, dann sagte mir der Automeister, ich werde die Rechnung nachschicken. Da war mir klar, sie ist nicht klein. Sonst hätte er mir die in die Hand gedrückt. Und dann komme ich nach Hause und fahre am ersten Tag auf die Arbeit und stelle mich auf den Parkplatz beim ERF, wo eigentlich normalerweise nur Mitarbeiter stehen. Und mittags am ersten Tag nach der Werkstatt, ich habe die Rechnung noch nicht gesehen, muss ich etwas früher weg und komme zum Parkplatz und sehe, da ist jemand neben mir gestanden, ist rausgefahren und hat mir mein Auto verkratzt. Und das war unangenehm. Und ich fuhr, ich musste was erledigen und das wurmte innerlich. Die andere Rechnung ist noch nicht gekommen, sie wird nicht klein sein. Wenn ich jetzt mit diesem Blechschaden zur Werkstatt gehe, das wird auch nicht billig sein. Ich stand auf dem Mitarbeiterparkplatz. Kann sein, dass jemand von meinen Kollegen das gemacht hat. Er hat sich nicht mal gemeldet. Das Ganze wurmte. Das war klar, es wird teuer. Es war ärgerlich, aber es war kein Zufall. Ich war gerade dabei, an dieser Predigt zu arbeiten. Wisst ihr, liebe Geschwister, das, was ich da auf dem Parkplatz erlebt habe, im Vergleich, was Josef von seinen Brüdern erlebte, das ist doch eine Kleinigkeit, oder? Wisst ihr, was ich Jesus mit meinen Sünden angetan habe und er für mich bezahlt hat, dann ist das, was ich mit meinem Auto erlebt habe, nicht erwähnungswert, oder? Ich hoffe, Sie verstehen mir, was ich sagen will. Vergeben und aus dem Wissen leben, Gott führt mein Leben und alles darin hat einen Sinn, hilft mir weiter. Vergeben und aus dem Wissen leben, alles darin hat einen Sinn, hilft auch dir weiter. Eigentlich müsste ich hier Amen sagen, aber dann würde ich Ihnen etwas vorenthalten, was zu dieser Josefsgeschichte noch gehört, das will ich dann doch noch machen. Im letzten Kapitel des ersten Buches Moses, Kapitel 50. Jakob ist gestorben. Und dann befürchten seine Brüder, dass Josef jetzt nochmal alte Rechnungen neu schreiben wird. Jetzt ist ja der Vater nicht mehr da und jetzt kann er Rache üben. Und sie schicken zu Josef Leute im Voraus, die scheinbar vom Vater gesandt wurde, mit der Bitte, vergib doch ihnen ihre Schuld. Und als Josef diese Nachricht bekommt, dann weint er. Und dann kommen seine Brüder rein, fallen vor ihm auf den Knien. Und dann lesen wir, was Josef sagt. 1. Mose 50, Vers 20. Ihr gedachtet, es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte, es gut zu machen und zu tun, was er jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten, ein großes Volk. Merken Sie, die Vergebung, die Josef seinen Brüdern aussprach, war nicht eine Geschichte von einem besonderen Moment. Als er seine Brüder sah und die Gefühle, die überschlugen sich und da war er bereit zu vergeben. Aber später, nach einem gewissen Abstand, dann war man ja geweiht, vielleicht die Sache nochmal neu zuzuordnen. Nein. Seine Vergebung war seine Lebenshaltung. Und das wünsche ich, dass es bei mir so und bei dir und bei Ihnen so ist. Vergeben und aus dem Wissen leben. Gott führt mein Leben und alles darin hat einen Sinn. Das hilft uns weiter. Amen.